Ich bin ein bisschen angespannt, ob der neuen Folge. Es geht um König Fußball und da haben wir es uns wirklich nicht leicht gemacht, Steffi und ich. Denn seit wir uns in das Thema Fußball-WM in Katar gekniet haben, sind wir auf ein paar sehr dünne Nervenkostüme gestoßen, das man so sagen darf. Aber kommt alle her, lasst euch mal ganz doll in den Arm nehmen. Lasst euch einfach bei uns fallen, denn wir gucken gemeinsam einfach mal, wie der für euch und auch uns beste Weg aussieht, um mit dieser WM und dem ganzen Thema Fußball an sich mal ins Reine zu kommen.
Oder auch nicht, kann ja sein. Also wir arbeiten da ergebnisoffen. Es lohnt sich auf jeden Fall, um das jetzt schon mal vorwegzuschieben, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn da gibt's ein paar Fußballfloskeln für die Ewigkeit. Ich freue mich schon riesig. Die könnt ihr euch, wenn ihr diese WM jetzt boykottiert, dann bis zur EM aufheben. Und die findet in Deutschland statt. Und das ist der Stand jetzt zumindest, eine Demokratie. Hold on, Olaf. Halt die Leute zusammen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Und diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD.
Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für also wirklich ganz wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
WM, ja oder nein? Oder warum ist Fußball eigentlich so eine große Sache? Oder wir nennen es WM, was soll die Scheiße? Oder Fußball kann man das nicht ausfallen lassen? Wären jetzt meine Vorschläge. Hast du noch einen Titelvorschlag?
Fußball kann ich auch Quereinstieg. Wäre noch mein...
Ja, find ich, gut. Ich finde, da kann sich unser Redakteur Dennis jetzt mal schön entscheiden.
Genau. Oder Dennis, du lässt einfach alles drin und lässt den Hörern ihre kleine Freude daran.
Genau, ihr wisst auf jeden Fall schon, in welche Richtung die Reise so geht. Ne, es ist ja so, morgen Abend hat Deutschland sein Auftaktspiel gegen Japan. Nur, dass ihr es mal gehört habt.
Zumindest, wenn ihr
dabei sein wollt.
Diesen Podcast direkt, wie wir es von euch erwarten, am Release-Datum, Dienstag, den 22.
Wir sind pünktlich, ihr seid pünktlich.
Bestimmt, wenn ihr es auch einrichten könntet, genau.
Genau, wir wollen jetzt auch keine Handlungsanweisungen geben, wie ihr mit der WM umzugehen habt, eher mal so ein paar Entscheidungshilfen. Nur mal, was die Grundlagen betrifft, Anne, ich kann mit Fußball und Pferden nichts anfangen. Das liegt in meinem Fall daran, dass da keine Basisarbeit geleistet worden ist. Ich verbinde Bundesliga-Fußball immer mit Dub-Export, Zigaretten, wahnsinnig aufgepeitschte Stimmung, Geschreie. Und das Programm hat mich als Kind nicht so abgeholt. Bei dir? Warum? Du magst Fußball, ne?
Ich mag Fußball. Ich wurde ja quasi aufgezogen zwischen Sportschau, Ran und Doppelpass. Also bei uns
wurdest du auch zwischen Sportschau, Ran und Doppelpass gezeugt? Oder gab es da noch keinen Ran?
Würde ich nicht ausschließen. Ach, das weiß ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich gab es da noch keinen Ran. Aber ich würde es nicht ausschließen.
Ran nur im privaten
Raum. Genau,
Ran.
Also man durfte da mal ran, aber es gab noch keinen Ran. Nee, bei uns gab es auch zum Beispiel auch nie so Diskussionen, ob beim Essen der Fernseher läuft, wenn irgendwer spielt. Natürlich lief da der Fernseher. Also ich bin quasi ein bisschen unfreiwillig mit der Fußballwelt sozialisiert worden, was natürlich nicht ansatzweise bedeutet, dass ich da irgendeine Flexpertise habe, aber so die Faszination und die Emotionalität, die da für viele dranhängt, die habe ich so ein bisschen beobachten können.
Aber dann hast du die Faszination und die Emotionalität und du bist uns auch noch schuldig, was dir Rudi Völler gibt, was dir andere Leute nicht geben können.
Die Geschichte dahinter ist so einfach wie unverständlich. 1990 bei der WM hat mein Bruder gesagt, du musst dir einen aussuchen, der dein Lieblingsspieler ist. Ich habe gesagt, der mit den Locken, mit der Nummer 9, hat er gesagt, es ist Rudi Völler. Habe ich gesagt, na dann sei es drum. Also ob ich das mit 8 gesagt habe, weiß ich nicht. Aber habe ich mich so für entschieden und dann habe ich mich ein bisschen, ich will sagen, reingesteigert über die letzten 32 Jahre.
Aber das kann man bei dieser WM ja auch nochmal machen, weil Spieler sind ja da.
So. Da sind genug Spieler da und manche werden auch Locken haben oder die Nummer 9 tragen, wie damals Rudi.
Aber gucken, wer die Nummer 9 trägt. Vielleicht kriegen wir das noch bis zum Ende der Folge raus.
Das wird eine schwere Recherche.
Also ich wäre gerne Fußballfan geworden.
Ich weiß.
Und habe mir ja dazu auch immer eine Folge gewünscht und nicht bekommen, ist ja klar. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich bei NDR 2 schon Uwe Bahn in seiner Bundesliga-Show abgelöst habe. Ja, du staunst. Und habe dann das Abendspiel dann immer moderativ begleitet und weiß, Stand jetzt, dass Nachspielzeit nicht dasselbe ist wie Verlängerung.
Wow, Steffi. Wow.
Habe ich aber on-air auch noch mal ein paar Mal ausprobiert, ob man das nicht vielleicht doch miteinander vergleichen kann.
Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich war bei dem Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, bevor ich bei dem Radiosender arbeitete, wo ich jetzt bin, war ich offizielle HSV-Reporterin für ein paar Wochen. Steffi, und nach den Spielen musste ich immer die Spieler interviewen und bin ich immer hingegangen und meine erste Frage war immer, wer bist du? Wir haben auch immer geduzt. Ich bin Thomas Doll, ich bin der Trainer. Ach, guck.
Oh, ich habe doch noch einen. Carlo von Tiedemann war mal Stadionsprecher vom HSV.
Vor Marek Erhardt.
Genau. Mhm. Und dann hat er aber nie gewusst, wer da spielt und hat immer die Sportreporter gefragt, weißt du, wer da spielt? Und dann hat er es gesagt. Und einmal ist er auch früher gegangen. Er ist einfach früher. Da habe ich gesagt, Carlo, warum denn? Ja, ich hatte Termine.
So. Ihr merkt, wir sind fruchtbarer Boden für jede Form von Information zum Thema Fußball. Los geht's!
Genau, und vielleicht, na gut, diese WM ist vielleicht auch nicht der richtige Anlass, das Feuer für Fußball zu entfachen, aber wer weiß. Anne, erzähl mir von deiner Flexpertise, die du heute mitgebracht hast.
Ich werde mitbringen die Flexpertise von Claudia Neumann. Sie ist Sportreporterin beim ZDF und quasi feministisches Role Model in Sachen Fußballkommentar. Warum, erkläre ich später nochmal. Sie erzählt auf jeden Fall, wie das so ist als Sportreporterin in Katar. Da ist sie nämlich jetzt schon, weil sie da fürs ZDF reportieren wird. Und sie gibt uns natürlich auch ein bisschen Nachhilfe. Welche Spieler werden wichtig, Steffi? Welche Länder haben eine Chance auf den Titel und so weiter und so fort?
Die finde ich richtig cool.
Die ist auch richtig cool.
Und dann, ja, ich sag erst nochmal, dass wir uns der NDR Sportredaktion an den Hals geworfen haben und gefragt haben, wer der beste Spieler ist, wer Weltmeister wird und mit welchem Satz man Ahnung simulieren kann.
Mhm. Und das, welche Sätze auch hart nerven.
Das kommt zum Schluss, ich habe mir was notiert und bitte macht das auch. Ich habe sehr viel gelacht, als ich mir die Antwortmails durchgelesen habe. Und das in diesen Zeiten, wo Humor und Fußball eigentlich in unterschiedlichen Zimmern aufbewahrt werden, aber wir bringen das nachher nochmal zusammen. Mein erster Flexperte ist Sebastian Sohns. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit dem gesprochen und er hat sich in der Zwischenzeit durch die Talkshows gelauterbacht.
Ja?
Ich habe ihn bei Lanz gesehen, also Lanz ist großer Fan, und in der Doku von Thomas Hitzlsperger. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Zu ich nicht. Nee.
Ich habe sie aber gesehen. Da kann ich dir nachher nochmal helfen.
Du, dafür habe ich ganz viele Fußball-Podcasts gehört in letzter Zeit.
Okay, wir haben wirklich viel.
Wir haben uns zu... Ich bin ein bisschen
Power in
Rabbit Hole. Ich habe mich richtig verloren im Thema Fußball.
Alles. Gut, aber zuerst, vor ein paar Wochen hat er mit uns gesprochen per Videocall im Gästezimmer meiner Eltern. Ich habe mich tatsächlich bemüßigt gefühlt, da nochmal die blumige Gardinenlandschaft hinter mir zu erklären und auch zu sagen, da ist ein Foto von mir im Hintergrund, wo ich drauf bin. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen creepy rüber, aber ich bin nicht zu Hause.
Ach, das wäre so lustig, wenn du es ihm nicht gesagt hättest und der abends erzählt.
Ja, hi, ich bin Steffi und ich hänge gern Bilder von mir selber auf.
Gucken Sie, wie süß ich war. Ich fand mich so süß, als ich 7 war. Hier war ich 12. Ja.
Oh Gott. Also, Sebastian Sohns ist einfach der Flexperte in Sachen Fußball und Golfmonarchien. Der ist nämlich Islamwissenschaftler und sein Spezialgebiet sind die Golfmonarchien und Arbeitsmigration. Und Fußballfan ist er auch noch. Er hat sogar mal in der Sportredaktion gearbeitet. Also, mehr
gar nicht. Der hat bestimmt auch mal bei irgendeiner Kreisliga irgendwas gespielt und.
Er hat alles drin, was ein Flexperte braucht. Ja. Der hat auch einen Podcast und da hat ein Journalist, ein Gesprächspartner von ihm, den Staat Katar mit Bushido verglichen. Da bin ich hellhörig geworden. Das fand ich interessant. Und Sebastian sagt, ja, der Vergleich ist auf dem Punkt.
Also ich finde die Metapher sehr großartig. Die ist von meinen lieben Kollegen Leo Wigger und Robert Chatterjee, die für das Nahostmagazin Zenit arbeiten. Was sie damit meinen, und die Einschätzung teile ich, ist, dass Katar ja vor noch gar nicht so langer Zeit ein sehr, sehr armes und nicht wirklich beachtetes Fleckchen Erde am Persischen Golf war. Da gab es ein paar Beduinenstämme und Perlenfischerei. Erst 1971, also vor knapp 50 Jahren, ist Katar dann unabhängig geworden und dann wurde relativ bald das Gas entdeckt. Und das ist tatsächlich dann auch der Turning Point sozusagen für Katar als Erfolgsmodell. Also Katar ist seitdem zu einem der reichsten Länder der Welt geworden. Und daher kommt diese Metapher. Also Rapper, die sozusagen auch aus der Gosse beginnen, irgendwann dann reich werden mit ihren Platten und mit ihren Alben und dann versuchen immer noch an diesem Street-Credibility-Image festzuhalten. Und Katar macht das auch, ganz interessant, weil sie auf der einen Seite eben so wohlhabend sind, aber auf der anderen Seite immer noch ihre beduinische Tradition kultivieren.
Ich finde den Vergleich auch super. Also du sitzt eigentlich schon mit zwei Topmodels im Jacuzzi, raps aber noch über die Straße. So ist es ja.
Sonnenbank-Flavor war doch mal.
Genau.
Das ist einer der stärksten Hits.
Das spielt ja bei Rappern auch eine große Rolle, reich zu sein. Ne? Und das Interesse in der Welt, gut dazustehen, das ist auch wichtig. Also quasi Gucci tragen. Und die FIFA ist da ein dankbarer Steigbügelhalter gewesen. Ne? Bling, bling. Jetzt ist Katar auf der einen Seite sehr dem Westen zugewandt. Also Apple, Netflix, Cola, bitte gerne. Lebt glaubt aber auch an seine Traditionen. Und das sagt Sebastian auch, du kannst aus Katar keine Demokratie machen. Warum auch? Den Katarern geht es nämlich Bombe. Also wenn sie männlich sind und hetero natürlich.
Kann ich das sagen?
Also zum Beispiel vergibt die katarische Regierung umsonst Baugrundstücke. Und was auch umsonst ist in Katar, ist die Krankenversicherung. Also da ist es natürlich dann relativ schwierig, gegen diesen Staat zu rebellieren, wenn es dir so gut geht. Jetzt hat man die Woche so viel gehört, was alles schräg liegt bei dieser WM in Katar. Und Sebastian, habe ich gebeten, das nochmal zusammenzufassen.
Die Diskussion um die WM entzündet sich tatsächlich an drei hauptsächlichen Kritikpunkten. Die erste ist, warum kann ein Land wie Katar überhaupt diese WM bekommen? Die FIFA hat damals in einem sehr korrupten Verfahren die WM 2022 an Katar vergeben. Katar dient sozusagen auch den Kritikern für das Symbol eines hoch- und überkommerzialisierten Fußballs. Der Kulminationspunkt allem Schlechten, was der Fußball momentan ist, mit all dem ganzen Geld, was da drin steckt, mit all der Korruption, mit diesen alten Männern, die da durchregieren und die im Endeffekt überhaupt gar keine Kritik zulassen, dafür steht Katar als Symbol.
Da muss man sich doch für entscheiden.
Fun Fact, das FIFA-Exekutivkomitee, das damals die WM vergeben hat, ist mittlerweile fast komplett vom Fußballgeschäft ausgeschlossen. Mhm. Korruption, Betrug, dies, das, alles, was das Leben lebenswert macht und Menschen sympathisch. Die Doku von Thomas Hitzesberger hast du ja nicht gesehen. Da kommt nämlich die Kommunikationschefin zu Wort, die bei der WM-Bewerbung damals für Australien gearbeitet hat. Und die hat erzählt, dass alleine die Bewerbung über 50 Millionen Dollar gekostet hat. Ich weiß nicht, ob es Bearbeitungsgebühren waren, muss man Sepp Blatter mal fragen. Was? Porto?
I don't know. Er würde sicher eine ehrliche Antwort geben, wenn man ihn
Wenn er sich
fragte.
Erinnern würde, weil er war selber noch überrascht. Also er war sich jetzt, also man kennt das. Es ist aber auch so, dass weit über 80% der FIFA-Einnahmen, die speisen sich aus der Vermarktung der WM. Solche großen Sportveranstaltungen, die lassen sich ja in Autokratien, wie Katar eine ist oder wie Russland eine ist oder China, die lassen sich da viel besser vermarkten und umsetzen als in Demokratien. Du erinnerst dich ja noch an die Hamburger Olympiabewerbung zum Beispiel, da
das
über die Hälfte
gut.
gesagt, kein Bock auf die Scheiße. Ja. Das passiert natürlich nicht in Autokratien, da fragt ja niemand nach, habt ihr Lust? Da stehen die WM-Organisatoren, die Katarischen auf der Matte einfach bei den Leuten und sagen, sorry, ihr Haus kann hier nicht stehen bleiben. Hier kommt jetzt eine Fanzone hin. Hier kommt eine Fanzone hin. Sorry, hier haben sie Geld, können sie ein neues Haus da hinten bauen. Zum Beispiel. Das ist natürlich für Sponsoren wahnsinnig attraktiv und die können ihre Interessen voll durchsetzen. Auch sowas sagen wie, ja, also wir machen das jetzt so, wenn WM ist, in einem Umkreis von einem Kilometer wird ja nur noch Krombacher ausgeschenkt. Zum Beispiel. Da wehrt sich ja keiner gegen. Ja. Also in der Demokratie gibt es wahnsinnig viel Diskussion, ist ja klar. Und das ist super für die FIFA. Und damit kommen wir zu Punkt 2.
Die zweite Ebene ist tatsächlich alles das, was Menschenrechte angeht, was die Situation der Frauen angeht, die Benachteiligung von LGBTQI-Community und auch die Situation der Arbeitsmigrantinnen. Und hier geht es darum, dass Katar sowie andere Golfstaaten ein Land ist, das sehr, sehr stark von ausländischer Arbeitsmigration abhängig ist. Diese katarischen Staatsangehörigen sind diejenigen, die extrem privilegiert sind, während die vielen, vielen ausländischen Arbeitsmigrantinnen benachteiligt werden. Insbesondere Niedriglohnarbeiter, die auf den WM-Baustellen arbeiten, in der Infrastruktur, im Dienstleistungsgewerbe, als Taxifahrer und vor allen Dingen auch die Hausangestellten. Das sind meistens Frauen, die jahrelang gar keinen rechtlichen Schutz genossen und deswegen auch Opfer von Ausbeutung, von Vergewaltigung, von Lohndiebstahl und anderen katastrophalen Bedingungen waren.
Das sind ja 90% der Menschen, die in Katar wohnen, sind ja Arbeitsmigranten. Ja. Das sind richtig viele. Und von denen auf den Baustellen hat man ja gehört. Na, aber das sind natürlich nicht nur WM-Baustellen. Die rabotten da bei 50 Grad. Und wenn man mal sich die Skyline von Katar angeguckt hat und weiß, dass diese Arbeiten nur von Arbeitsmigranten gemacht wird, dann wird einem einiges klar. Die Gruppe, die am schlechtesten behandelt wird, sind übrigens die Hausangestellten. Also denen wird der Pass abgenommen und die müssen dann immer parat stehen, Tag und Nacht. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe, weil das hat mich interessiert. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Also wenn bei Tönnies die Arbeiter schlecht behandelt werden, ne? Dann entscheidet man das in der Teppichetage, aber man sieht die Arbeiter ja persönlich nicht, für die man das entschieden hat. Aber im Haus zusammen mit Menschen wohnen, die man richtig schlecht behandelt, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich ertrage ja nicht mal, wenn man ein Umzugsunternehmen beauftragt, schaffe ich nicht mal dabei zuzugucken, wie die Kisten tragen. Da habe ich schon das Gefühl, da muss ich helfen. Das ist ja so, von daher nein, natürlich
genau.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und deshalb habe ich mir das Phänomen nochmal erklären lassen.
Das Ungleichverhältnis zwischen Einheimischen und Ausländern ist in einem Land wie Katar enorm. Das heißt, Menschen katarischer Herkunft und katarischer Staatsangehörigkeit fühlen sich bedroht, viele von ihnen, von ausländischen Einflüssen und glauben, überfremdet zu werden. Diese soziale Ungleichheit ist Prinzip, weil man damit auf der einen Seite die Loyalität der eigenen Staatsangehörigen sichert, die angewiesen sind darauf, dass der Herrscher sie gut versorgt und ihnen Privilegien gibt. Und auf der anderen Seite zeigt man damit auch, dass man zwar angewiesen ist auf Arbeitsmigranten, aber dass Inklusion und Integration nur eine geringe Rolle spielen.
Interessantes System, kennt man hier auch, Angst vor Überfremdung.
Ja.
Das funktioniert ja auch, damit machen einige Parteien ja auch Wahlkampf. So. Also wir können es davon nicht freimachen. Also es gibt diese Bewegung oder dieses Gefühl
auch bei manchen Leuten.
Das System bricht aber mittlerweile hier und da auf. Also es gibt natürlich auch Familien, die ihre Hausangestellten wertschätzend behandeln. Ne? Also wir wollen hier nicht alle über einen Kamm scheren. Den dritten Kritikpunkt an der WM-Vergabe will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist der Vorwurf, dass Katar ein Land ohne Fußballtradition ist und dass man da kein Bier trinken kann. Aber nimmt mich nicht so richtig mit, Sebastian Sohns auch nicht. Zum einen, weil es da wirklich viele Fußballfans gibt und auch Fußballmannschaften. Und zum anderen, ich finde, wenn du da bist, wo anders gefeiert wird als mit Bier trinken und schunkeln, ich finde, dann passt dich einfach an. Also das
zum
ist
einen das ökologisch. Und zum anderen hast du ja auch gesagt, dass da jederzeit aus einem ganzen Stadtteil ein Krombacher Erlebnis
kostet 13 Euro.
Werden kann.
Kostet 13
und dann kannst
Euro.
Du da auch Bier trinken. Was kostet 13 Euro?
500 Milliliter Bier. Da hört es jetzt aber auch
da
mal auf.
Da hört es wirklich auf. Also wenn ich 13 Euro für mein Bier zahle, fliege ich da nicht hin.
Außerdem ist Fußball ja, oder sollte es zumindest sein, nicht per se etwas, das man nur mit Alkohol aushält. Also wäre zumindest ganz schön. Ich habe übrigens noch im Ohr, dass das eine klimaneutrale WM sein sollte. Like, wer die Aussage noch kennt.
Ja, also dieses Märchen der klimaneutralen WM ist tatsächlich auch genau das, ein Märchen. Es wird keine klimaneutrale WM sein. Was Katar möchte, ist, dass man sozusagen in der Zukunft mit CO2-emissionsneutralen Aktivitäten die Emissionen, die während der WM stattgefunden haben, ausgleicht. Also, dass man zum Beispiel in den nächsten Jahren einfach klimaneutrale Projekte fördert, Aufforstung, das Pflanzen von Bäumen etc. und andere Projekte. Also sozusagen im Nachhinein sich wieder reinwäscht.
Ich stelle es mir gerade vor, wie die klimaneutrale Stadiontour von Coldplay, wo die Fans dann Fahrrad fahren mussten. Und dann stelle ich
ist
mir auch
so
die. Ja, da waren so Fahrräder im Stadion aufgestellt und dann haben die durchs Fahrradfahren Licht erzeugt. Und
so.
Ich denke, das wird auch in den Stadien in Katar wahrscheinlich so sein.
Ich finde, der Durchschnittsfußballfan ist da sicherlich bereit, ein bisschen sich aufs Bierbike zu setzen.
Da
aufs Teebike.
Da wird's rund.
Zugute kommt der WM allerdings, dass Katar so klein ist und dass die WM deshalb wahnsinnig wenig Platz wegnimmt. Das heißt, diese ganzen Reisen zwischen den Stadien sind relativ kurz. Selbst, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass Fans in Dubai wohnen und dann dahin geflogen werden. Also selbst das ist im Vergleich zu anderen großen Sportereignissen noch zu vernachlässigen. Genau. Allerdings wissen die auch noch nicht, was sie mit den 8 Riesenstadien machen sollen, die
danach
sie da gebaut haben.
Ja.
Also eins kann man tatsächlich abbauen und das wird nach Afrika verschifft und der andere ist einfach Sportmüll. Jetzt gibt es ja immer noch diese optimistische Idee, dass solche Großveranstaltungen in Autokratien, dass sie irgendwas bewegen, ne? Das Land demokratisieren, dass sie was für die Menschenrechte tun, für die LGBTQI-Gemeinde.
Die WM selbst hat dazu nicht zwingend beigetragen. Was dazu beigetragen hat, ist, dass sich in Katar was verändert hat. Zum Positiven ist in der Tat die internationale Öffentlichkeit, dass Katar wirklich im Auge des Sturms steht seit 12 Jahren und sich dieser Aufmerksamkeit auch nicht entziehen kann. Grundsätzlich muss man sagen, dass alle Golfstaaten auch ohne die WM einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel durchlaufen. Was wir aus dem Westen, um das mal so zu nennen, aber nicht durcheinander bringen sollten, ist, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Liberalisierung nicht zu Demokratisierung führt. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe in der Region, sagen, schaut euch doch an, was in Europa und in den USA passiert mit euren Demokratien. Ihr kommt im Endeffekt nicht vom Fleck. Wir können hier tatsächlich innerhalb weniger Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel aus dem Boden stampfen.
Muss man halt sehen, wo man seine Prioritäten setzt.
Ja.
Gut, letzte Frage. Guckt der WM so als moralischer Gradmesser? Da könnten wir uns ja mal an Sebastian Sohns Fersen heften.
Orientieren.
Ich werde die WM gerade aus diesem kritischen Blickwinkel schon verfolgen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der die WM boykottiert und der sagt, er guckt sich das nicht an, für ihn reicht's jetzt. Für mich ist nur wichtig, dass man sich vorher dann auch mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandergesetzt hat und quasi in Anführungszeichen die richtigen Gründe wählt, warum man die WM boykottiert, nämlich Korruption im Fußball, die Verletzung der Menschenrechte und so weiter ist für einen dann inakzeptabel. Das Argument, worüber wir schon gesprochen hatten, dass man dort kein Bier trinken kann, ist für mich dann eher sekundär. Das wäre für mich dann kein triftiger Grund, um tatsächlich die WM zu boykottieren. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.
Das wäre gut. Also vorbereitet haben wir euch jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank, Sebastian Sohns.
Wir haben ja immer drauf geguckt, wie viele Menschen überhaupt die WM gucken. Da kommen jetzt morgen, also jetzt wird es kompliziert, wir zeichnen gerade an einem Donnerstag auf, morgen kommen nochmal neue Zahlen. Wir haben uns an den aktuellsten Zahlen der letzten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Sportschau und des ARD Mumas orientiert. Da war folgender Stand, 56% wollen die WM nicht gucken, davon übrigens mehr Frauen als Männer. 9% sind noch unentschieden, wissen noch nicht genau, vielleicht ja, vielleicht dann. 35% wollen es gucken.
Das ist ein bisschen so, aber so wie so eine Frage, haben Sie außerehelichen Sex?
Ja.
Das ist grob. Unter Spiegellesern ist das, glaube ich, noch krasser, habe ich nämlich auch gerade im Spiegel gelesen. Da sagen 70% nein, danke.
Weißt du, was ich so unter anderem so unfair finde an dieser ganzen Geschichte? Die FIFA hat ja entschieden, eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar auszutragen und die Fans müssen jetzt gucken, wie sie damit umgehen. Weißt
Total.
Du, was ich meine? Also die FIFA ist fein raus. Ja, wir haben das entschieden. Bitte, da ist die WM Katar. Und die Fans haben jetzt diesen Gewissenskonflikt zwischen, ich will Fußball gucken, aber ich will auch die ganze korrupte Sache und das, was in Katar abgeht, nicht unterstützen. Was mache ich jetzt? Also wenn es nach den Fans ginge, hätte die WM im Zweifel ja gar nicht in Katar stattgefunden.
Aber es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten, die WM zu boykottieren, außer nicht zu gucken.
Zum Beispiel die Sponsoren zu boykottieren. Ja, wobei, da denke ich auch, wer sind die Sponsoren? Adidas, Coca-Cola? Also ob es dir jetzt in die Knie zwingt, wenn ich 3 Wochen keine Cola Zero trinke? Weißt du, ich finde den Denkansatz finde ich schon gut. Aber das sind so krasse Weltkonzerne. Also ob es denen am Ende so schadet, wenn ein paar Leute sich dazu entscheiden.
Naja, aber die werben doch da, weil sie damit ihren Profit steigern.
Das stimmt schon. Ich finde den Ansatz...
Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten.
Aber was hältst du denn, da eine kurze Frage, es gab eine Frau, ich habe leider den Namen vergessen, vom Ethikrat, die hat bei NDR Info, gab es ein Post dazu auf der Insta-Seite von NDR Info, die sagte, dass sie mit ihren kleinen Söhnen ausdiskutiert hat, ob Fußball geguckt wird oder nicht, und sie hat mit ihren Söhnen ausgemacht oder mit ihren Kindern ausgemacht, sie dürften sich ein paar Spiele aussuchen, die sie gucken, müssten dann aber oder haben sich darauf committed, dass sie von ihrem Taschengeld etwas spenden. Für jedes Spiel, das sie gucken. Wie findest du
das? Da gibt es ja auch mehrere Tippgemeinschaften, die das genauso machen, die einfach ihren Pott dann an Amnesty oder an Human Rights Watch spenden. Oder es gibt auch eine Seite, Palais Flux. Das ist eine Seite für Frauen ab 47. Da fall selbst ich nicht mal mit rein. Aber ich weiß, dass die zum Beispiel für jedes Tor spenden an eine Organisation, die Frauenfußball fördert. Kann man ja alles machen, das ist doch nicht falsch.
Das stimmt. Ich fand nur die Frage so interessant, weil es da um Kinder geht und wie man mit Kindern darüber diskutiert. Und da war ich so unsicher. Weißt du, ich finde das einerseits super, andererseits denke ich so, suggeriert das nicht auch ein bisschen wie, du kannst dir dein Gewissen freikaufen? Also so nach dem Motto, du kannst in deiner Klasse deinen Mitschüler Matthias aufs Maul hauen, wenn du danach der Paula ein Eis kaufst. Verstehst du, was ich meine? Du kannst etwas machen, was vielleicht fragwürdig ist, wenn du danach was Gutes machst, das gleicht's aus. Das war so kurz mein Gefühl. Vielleicht ist auch Quatsch.
Die Frau ist beim Edelgrad. Die wird das
die
ja wohl wissen,
ob
das okay ist. Ja, aber kluger Gedanke. Jetzt verkomplizierst du die Sache. Ich glaube, dass es aber letztendlich eine gute Sache ist. Aus welchem Grund auch immer, wenn ein bisschen Kohle in gute Organisation
das
geht.
Das sowieso und auch sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, was man machen kann, um mit diesem Mindfuck, den man so ein bisschen hat zwischen ich will Fußball gucken, aber ich will auch die FIFA nicht unterstützen oder Katar oder die Sponsoren. Wie kann ich mich da verhalten?
Ja, wenn du nicht mal auf Cola Zero verzichten kannst.
Ich kann.
Auf einen neuen Fernseher. Oder auf einen Flug mit Qatar Airways. Das ist natürlich auch schwierig. Ne?
Kommen wir jetzt zu meiner Flexpertin.
Ja, du hast Königin Fußball mitgebracht.
Genau. Meine Flexpertin ist Claudia Neumann, Sportreporterin beim ZDF. Inzwischen ist es ja zum Glück völlig normal, dass auch Frauen Sport kommentieren, Fußball kommentieren. War nicht immer so. Und Claudia war 2011 bei der Frauenfußball-WM tatsächlich die erste WM-Kommentatorin im deutschen Fernsehen. Und 2016 wurde sie dann als erste Frau auch als Kommentatorin bei einer Männer-Europameisterschaft eingesetzt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das folgenden schönen Titel trägt: Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen. Und dieser Satz, also hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten, das war nur einer der sehr vielen sexistischen Sätze, die Claudia sich in ihrer Karriere als Fußballreporterin schon so anhören durfte. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe Sachen gelesen, die will ich hier wirklich gleich wiedergeben. Ein Beispiel vielleicht noch fürs Feeling. Claudia Neumann soll von mir aus beim ZDF den Flur wischen, aber bitte nicht kommentieren. Hat mal jemand geschrieben, dem ich gerne mal die Glasfaserkabel abklemmen würde.
Ach, wie arschig das ist. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf Männerfußball. Wenn das die Audience ist.
Da braucht man schon gar keinen Katar, um sich dafür zu entscheiden, das nicht zu gucken. Ja. Claudia Neumann ist übrigens just in diesem Moment schon in Katar, denn ich sage übrigens, ich weiß, es ist irritierend, aber ich weiß, alle sagen immer Katar, aber für mich ist es Katar. Die ARD-Aussprache-Datenbank sagt Katar. Und ich bin ein kleiner Querulant. Also, Claudia Neumann ist in Katar. Denn sie wird dort zur WM reportieren und ich stelle mir das für Sportjournalistinnen und Reporterinnen vor Ort insgesamt schwierig vor. Man weiß ja um die Situation in Katar und um alle unschönen Hintergründe, hat da vermutlich persönlich auch eine Haltung zu. Aber Job ist ja auch Job, würde sich für mich so ein bisschen anfühlen, als müsste man die Verteidigung für irgendeinen Irren übernehmen, der schlimme Dinge getan hat. Aber auch da ist ja auch, das ist einfach der Job. Und deshalb die Frage an Claudia, wie ihre Haltung dazu ist und wie sich das für sie gerade als Sportreporterin vor Ort anfühlt.
Man kann sich in Katar nicht wirklich wohlfühlen, wenn man gewisse Haltungen hat. Das ist ja klar. Wir werden das natürlich in unserem Arbeits- oder in den intensiven Arbeitsabläufen so nicht merken. Das ist auch völlig klar. Wir werden hinter einer Fassade oder vor einer Fassade unseren Job machen, ohne natürlich blind zu sein und nicht zu wissen, was hinter der Fassade los ist. Das ist ja klar.
Sie sagt aber halt auch, dass das quasi der Teil des Jobs ist inzwischen, also sich genau mit dieser Kluft zwischen Haltung und Sport auseinanderzusetzen, eben weil Sport einfach ein wahnsinnig politisches Ding geworden ist.
Ich glaube, die Zeiten, dass der Sport in einer losgelösten Blase außerhalb der Gesellschaft zu betrachten ist, die sind glücklicherweise vorbei. Das hat es sicherlich in früheren Jahren gegeben, ja. Ich kenne auch Leute, die jetzt genervt sind, weil halt jeder diese Diskussionen führt. Und wie gesagt, nicht immer sind sie zielführend und nicht immer sind sie fundiert. Aber mir persönlich ist es lieber, dass sich die Menschen damit beschäftigen, als dass sie es nicht tun.
Also ich finde, Claudia Neumann ist ja jemand mit Geschichte diesbezüglich. Das hast du ja gerade schon mal angerissen. Also für die war das immer schon wichtig, auch Haltung zu bewahren als Frau. Aber bei einigen Sportreportern habe ich aber auch das Gefühl, die sind auch mal froh, dass sie was anderes gefragt werden. Manche fühlen sich auch wirklich berufen. Als Corona-Hochphase war, da ging es so ein bisschen darum, dass man die Fußballstadien irgendwann wieder geöffnet hat und die Bundesligaspiele hat laufen lassen, weil man den Menschen doch ein bisschen Eskapismus gönnen wollte.
Ein kleines Wir-Gefühl
und einfach dieses, mal ein bisschen Ablenkung, ne? Und das gilt jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt ist nämlich das Problem.
Also Sportreporterin in Katar oder Sportreporter sein in Katar ist nicht für alle ein geiler Jochen Schweizer Erlebnis-Abenteuergutschein oder das unübertreffbare Highlight der persönlichen Karriere, sondern eben auch viel Diskussion und sich mit dem Drumherum auseinandersetzen, reflektieren und trotzdem natürlich andererseits versuchen, seinen Job gut zu machen und sich auf das zu konzentrieren, was da sportlich passiert. Wie gesagt, ich finde es ein unangenehmer Spagat, aber ich finde Spagat jetzt mit 40 sowieso nicht so angenehm gesagt.
Komm, wir machen gleich nochmal einen angenehmen Spagat.
Genau, einen angenehmen Spagat. Kommen wir mal jetzt zum sportlichen Teil. Jetzt haben wir viel über Katar gesprochen und die politischen Hintergründe und so weiter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Smalltalk-Futter zum Thema Fußball kriegen. Setzt ja nicht voraus, dass man die Spiele guckt, aber drüber gesprochen wird vermutlich so oder so auch in eurem Freundeskreis oder bei der Arbeit. Deshalb, Claudia, welche Spieler sollten wir denn alle auf dem Zettel haben?
Ja, das ist so das Schöne. Selbst vermeintliche Expertinnen und Experten können sowas nie vorhersagen. Das kann immer anders kommen. Aber natürlich haben wir jetzt alle so ein bisschen ein Auge auf die beiden Youngster. Jamal Musiala war zu erwarten. Dann aber auch Moussoufa Moukoko, der jetzt mit dabei ist. Da hat man immer so ein bisschen ein Auge drauf. Und das ist ja auch immer das Schöne an solchen Großveranstaltungen. Gerade bei Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass es dann möglicherweise neue Heroes gibt und die sich so ein bisschen da entwickeln und in den Fokus spielen und nicht immer die gleichen. Also die Cristiano Ronaldos, die Messis, die Lewandowskis, sondern vielleicht mal so ein paar Junge, die dann auch international ihren großen Durchbruch schaffen. Also das hat es immer bei großen Fußballturnieren gegeben. Und darauf freue ich mich auch sehr, mal zu gucken, wer das dieses Mal schaffen könnte.
Also Steffi, Musiala und Moukoko, da erzähle ich dir sicher nichts Neues, aber für euch andere, Musiala spielt bei Bayern München und wird überwiegend im offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln oder im zentralen Mittelfeld eingesetzt, wo auch immer das ist.
19 Jahre, aber der spielt schon so reif.
Exakt so ist es. Und Moukoko ist sogar erst 17, also für den müsste dann Musiala im Katar Zigaretten holen und Hartalk, wenn er will. Der ist noch nicht mal alt genug. Noch nicht mal feurig. Und Moukoko spielt bei Dortmund im Sturm. Also wenn ihr die beiden Namen schon mal verinnerlicht, dann ist es gar nicht falsch. So ein WM-Kader, der ist ja für Nicht-Fußball-Fans, zumindest von außen betrachtet, auch so ein bisschen wie der Cast von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Man braucht einen Bösewicht. Man braucht jemanden, mit dem man sich ein bisschen identifizieren kann. Und man braucht den Liebling. Deshalb wollten wir wissen, ob sich zumindest so ein Liebling, so ein spezieller Typ schon irgendwie abzeichnet.
Naja, es ist ja die Frage, ob Leon Goretzka mit seiner wirklich außerordentlichen Haltung, die er gezeigt hat letztes Jahr, Liebling ist oder tatsächlich jemand, der auch dann die Kataris eher nervt mit seinen Haltungen. Mal gucken, was passiert. Also sie spielen jetzt an auf diese Herzgeste im letzten Jahr gegenüber den sehr sich homophob äußernden ungarischen Fans. Ich fand das wirklich bockstark. Mein Herz berührte damit sehr. Wir gucken mal, wer sich da in die Herzen spielt. Ein Mario Götze ist ja plötzlich wieder da und das auch zu Recht, hat toll gespielt in dieser Saison bei der Eintracht. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm wieder so ein kleiner Geniestreich.
Ich bin ja großer Leon Goretzka-Fan.
Muss ich diese Herzgeste nochmal erklären oder meinst du alle...
War das nicht sogar in München?
Das Spiel in der Allianz Arena, genau, wo verboten wurde, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben angestrahlt wird. Und genau, Ungarn ja ein Land mit einer sehr homophoben Regierung, sehr homophoben Gesetzen. Und als die UEFA damals verboten hat, dass man die Allianz Arena in Regenbogenfarben anstrahlt, hat Goretzka, nachdem er das, was auch immer, 2-2 oder so geschossen hat, ist er in die ungarische Fankurve gelaufen.
Die ihn angeschrien haben.
Genau, die haben, glaube ich, wirklich vorher auch, durchaus homophobe Sprechchöre von sich gegeben und er hat da halt so eine Herzzeichen quasi wirklich in Spuckweite der wütenden Hooligans gemacht und
man muss ihn lieben.
Also er scheint auf jeden Fall ein spannender Typ zu sein. Ich glaube, den haben die meisten aber so glaube ich, halbwegs auf dem Zettel. Also der Name sagt ja auch uns was, wenn wir das jetzt mal so sagen dürfen, oder? Wo wir gerade bei so einer Geste für Respekt und gegen Homophobie sind, sowas könnte ja theoretisch bei dieser WM auch passieren. Ihr habt ja sicher alle mitbekommen, dass der katarische WM-Botschafter, wie hieß er, Khalid Salman, glaube ich.
Frag mich doch bitte nicht sowas.
Khalid Salman heißt er, glaube ich, hat Homosexualität als einen geistigen Schaden bezeichnet und nun ist ja auch insgesamt bekannt, dass Katar kein angenehmer Ort für queere Menschen ist. Deshalb Frage an Claudia, ist es möglich, dass so eine Geste oder irgendwas Ähnliches bei dieser WM auch wieder passiert und dass es dann vielleicht auch knallt?
Ich will gar nicht sagen, ob es knallt. Aber ich hoffe, dass alle Beteiligten, völlig egal, ob Spieler, Funktionäre, Journalisten und Journalistinnen, Reisende, die möglicherweise nach Katar kommen, um das eine oder andere Spiel zu schauen, aber natürlich auch Wirtschaftsleute und Politiker, das tun, was in dem Moment vielleicht das Richtige ist. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir alle willkommen heißen. Wenn sie aber dann sagen, aber bitte so benehmen und unsere Kultur, unsere Religion respektieren, kann ich nur sagen, im Grunde würde ich das sehr gerne, aber ich kann nicht respektieren, dass es gewisse Menschen zweiter Klasse gibt in deren Anschauung. Und das kann ich nicht respektieren. Da können die das noch so häufig Kultur nennen oder Historie oder Tradition, dann gilt es, das schleunigst zu verändern. Und das gilt natürlich nicht nur für Katar. Das gilt für ganz, ganz viele andere Traditionen, Länder auch. Und übrigens auch in vielerlei Hinsicht, bitte immer Spiegel vorhalten. Unsere Gesellschaft ist längst noch nicht so modern, wie wir das gerne hätten. Auch bei uns gibt es Diskriminierung.
Stichwort Homosexualität, ne? In deutschen Stadien kannst du als homosexueller Spieler ja auch nicht frei aufspielen, die Regenbogenflagge hissen und davon ausgehen, dass dein Outing irgendwie nur mit zarten Umarmungen von Hooligans irgendwie empfangen wird. Im Gegenteil, deshalb outet sich in der Bundesliga ja auch offensichtlich niemand.
Also, ich wollte auch gerade sagen, Hansi Flick hat auch relativ wenig offen schwule Spieler nominiert.
Exakt.
Es gibt auch kein Spielermännerhotel.
So, nämlich.
Es gibt nur ein Spielerfrauenhotel. eine große Zeitung hat getitelt, so frauenfeindlich sind die Kataris. Und daneben war ein Bild, Wendlers Laura immer nackiger.
Wir wissen auch noch nicht genau, wo es hingehen soll. Also diese
Zurück zum Sport. So, also wenn wir uns jetzt entscheiden würden, das eine oder andere Spiel zu gucken, das steht euch ja allen frei, dann muss man sich als, ich nenne es mal Fußball-Randbeobachter, als Außenseiter und reiner Event-Fan ja irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten. Also muss man nicht, aber kann man. Deshalb die Frage, kann man sich denn so Last Minute noch so ein bisschen Grundwissen raufschaffen?
Ja, natürlich ist das möglich. Aber ich finde, man kann Fußball auch ohne großes Vorwissen durchaus genießen. Ich meine, da müssen wir ja nur mal an unsere Weltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland zurückdenken. Ich gehe davon aus, dass viele, die sich da in diesen Wochen haben so mitreißen lassen, nicht vorher die ganz großen Fußballexpertinnen und Experten waren. Von der Faszination, das Spiel ist ja an sich sehr einfach. Da stehen zwei Tore und da muss man irgendwie den Ball häufiger reinschießen als der Gegner. Also ich glaube, mitfiebern, dieses ein klassisches Sportereignis verfolgen und die Atmosphäre dabei genießen. Wir reden jetzt natürlich in dem Fall nicht von Katar, wenn man da nicht hinreist, ist ja klar, wenn man hinreisen möchte, aus guten Gründen. Aber ansonsten kann man Fußball natürlich auch als Nicht-Fachmann, Fachfrau genießen, wie ich finde.
Ich will mal was loswerden, was ich an Fußball richtig scheiße finde.
Ja, komm mal her.
Komm mal her. Von Fußballfans und Experten finde ich das richtig scheiße. Ich finde nämlich, dass einem in dieser Sportart als Fan überhaupt kein später Quereinstieg ermöglicht wird. Wenn man nicht schon seit dem 8. Lebensjahr irgendwelche einschlägigen Fußballmagazine abonniert und Tabellen auswendig gelernt hat oder bestenfalls selbst irgendwo gespielt hat und über sich selbst sagt, man hätte fast Profi werden können, wenn nicht.
Richtig. Ach, die Knie.
Genau, ach, da ist die Sehne durch. So, dann habe ich das Gefühl, darf man kein Fußballfan mehr werden, weil man wird ja nur ernst genommen, wenn man mitreden kann. Und wenn man das nicht kann, hat niemand Bock drauf oder nicht niemand, aber die wenigsten Bock drauf, einen ins Boot zu holen und mal eine Frage zu beantworten, sondern soll man die Fresse halten.
Ja, man muss seine Biografie frisieren.
Ja, ich finde das wirklich richtig schade. Möchte ich mal appellieren an alle eingefleischten Fans da draußen, der Sport gehört euch nicht. Und wenn ich mich mit 75 noch entscheide, Fußballfan werden zu können, dann kann ich das machen. Danke.
So. Der Quereinstieg sei dir erlaubt. Aber ich glaube, bei Claudia ist ja ganz gemütlich. Also ich glaube, die hat da ein offenes Ohr für dich und für uns.
Ja.
Bei den Kollegen aus der Sportredaktion wäre ich mir nicht so sicher, die wir befragt haben. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
So, Claudia sagt, mitfiebern geht auch ohne Kicker-Abo und Dortmund-Dauerkarte oder ohne, dass man das Panini-Heft der WM 90 voll hat. Und sie sagt, sie guckt auch gerne mal Fußball mit Leuten wie dir, Steffi, oder mir. Ganz normalen Leuten.
Also klar überlege ich mir, wie will ich jetzt, wenn ich als Zuschauerin Fußball konsumiere, wie will ich das jetzt sehen? Möchte ich das sehr analytisch sehen? Interessiert mich das Spiel auch auf taktischer Ebene, weil ich das möglicherweise die Mannschaft dann auch irgendwann selbst kommentiere? Dann brauche ich meine Ruhe. Dann möchte ich jetzt nicht in einer geselligen Bierlaune das schauen. Aber natürlich schaue ich das auch oft in diesem klassischen, ich will nicht sagen Public Viewing, aber mit Freunden zusammen und dann bekommt man nicht alles mit. Und wenn dann jemand sich nicht gut auskennt und eine vermeintlich blöde Frage stellt, finde ich das völlig berechtigt und es ist keine blöde Frage, es gibt keine blöden Fragen.
Oh doch, und da kommen wir später noch zu.
Ach, stimmt.
Es gibt blöde Fragen und blöde Kommentare. So, wer wird Weltmeister bei dieser WM, die im Zweifel ja offensichtlich keiner gucken will, aber da bin ich auch mal gespannt, wenn Deutschland das dann am Ende doch ins Viertelhalb oder ins Finale schafft, ob dann nicht doch der ein oder andere noch schwach wird und einschaltet,
aus Versehen rüber eskaliert. Von aller Freundschaft.
Genau. Tipp von mir, wenn ihr die WM nicht gucken, aber trotzdem ein bisschen von der Spannung mitnehmen wollt, vielleicht ausnahmsweise doch mal beim Tippspiel mitmachen. Ich mache das sonst auch nicht, weil ich finde, das ist wie Lotto spielen, nur mit total bescheuerten Teilnehmernamen und am Ende bin ich immer 10 Euro los. Und wenn ich 10 Euro sinnlos loswerden wollte, Steffi, dann kaufe ich mir immer noch eine Packung Zigaretten. Aber trotzdem, vielleicht ist es ja ein guter Ersatz. Wenn man sich entscheidet, die WM nicht zu gucken, kann man wenigstens ein bisschen mitfiebern, wie man mit seinen Tipps beim Tippspiel dasteht. Und Claudia glaubt, und jetzt komme ich die Tipps für euer Tippspiel, dass folgende Mannschaften weit kommen werden.
Frankreich, amtierende Weltmeister, Spanien, Deutschland, Italien ist nicht dabei, der amtierende Europameister in der Quali geschafft hat. Das ist Sowas kommt auch vor, unglaublich. Die Niederländer sind immer gute Fußballer. Das ist auch nicht zu verachten und auf keinen Fall zu vernachlässigen. Und dann kommen natürlich die Südamerikaner dazu, wie Brasilien, Argentinien, gehören immer zum Favoritenkreis. Und alle lauern immer auf so einen kleinen Außenseiter. Schauen wir mal, also wenn wir nochmal ins letzte Jahr zurückblicken, haben die Dänen ja auch nochmal die Herzen aller so ein bisschen erobert, natürlich auch ausgelöst durch diese schreckliche Geschichte um Christian Eriksen mit seinem Herzstillstand, aber auch dann immerhin bis ins Halbfinale vorgestoßen, großartig.
Was Deutschland betrifft, legt sie sich übrigens nicht so richtig fest. Also da war sie sehr taktisch in ihrer Antwort. Ich würde sagen, von in der Vorrunde rausfliegen bis Weltmeister werden ist alles drin.
Ach, die Dänen haben mich im letzten Jahr so bitter enttäuscht, weil die sind ja so weit gekommen und dann beruflich sollte ich mir ein paar Dänen in Hamburg raussuchen, um mit denen ein bisschen zu feiern.
Ach so.
Ich leite die Feierredaktion. Und dann bin ich dann los und habe dann mich durch alle Dänen telefoniert. Und die haben so, nee, wir sind jetzt alle im Urlaub. Also da machen wir es nicht mehr mit. Nee, das ist jetzt war schön, konnte ja keiner wissen, dass wir so weit kommen. Wir sind jetzt im Urlaub. Was sagen die dann? Tök oder so? Was sagen die denn? Tschüss. Tak, tök. Ich weiß es nicht. Ach, sie blieb.
Vielleicht feiern sie dieses Mal mit dir, Steffi. Vielleicht kannst du dir mal ein bisschen, halte doch mal ein Wochenende frei.
Ja, ich habe mir noch ein paar Telefonnummern habe ich mir noch behalten.
Aber aus privaten Gründen.
Aus privaten.
So, vielen Dank an Claudia Neumann und Grüße nach Katar.
Ich würde sagen, es kommt eine kurze Ablagepause und dann kommen wir zum Spaßteil, oder?
Okay.
Wir bereiten uns dann gemeinsam auf die internationalen Turniere überhaupt vor, würde ich sagen. Denn nach Katar kommt EM in Deutschland und dann WM in Kanada, Mexiko und den USA. Zwei Wackelkandidaten in Sachen Demokratie, aber bei Kanada können wir uns sicher sein, dass die Welt noch in Ordnung, wenn wir da mit unserem Ball anreisen. So, wir möchten euch nämlich immer wieder ermutigen, uns zu schreiben. Mhm. Und das habt ihr auch getan. Zum Beispiel über flexikon.ndr.de.
Was gibt's Neues?
Ich habe mir einen Wäschekorb reinreichen lassen.
Tief, Ellbogen tief.
Wühl ich da jetzt mal in den Postkarten
und ziehst eine
und Zuschriften
raus.
Also wir haben zum Beispiel Post bekommen von Senja. Die ist mir ein bisschen unangenehm. Da steht, wir sind gerade auf dem Weg von Füssen nach Bremen und haben festgestellt, dass wir knapp 700 Kilometer der A7 folgen. Und deshalb die Frage, Steffi, wolltest du nicht alle Raststätten auf der A7 auswendig lernen, inklusive Sanifair-Angebot?
Das ist richtig, das
und da muss ich sagen,
und ich sollte hingegen alle Hauptstädte der Welt auswendig lernen.
Da hast du absolut recht und es ist auch gut, dass du da nochmal nachhakst. Ich würde sagen, ich mache das noch, ich würde mir eine Deadline setzen oder du setzt mir eine, Anne.
Ende des Jahres.
Und dann habe ich auch was Eigenes. Bachelor auf Tank und Rast oder sowas. Doch schön. Schaffst wenn ich den hier Ende bei dir machen könnte.
Können wir das bei der ersten Folge im neuen Jahr?
Ja, wenn die Kinder dann auf ihre Weihnachtsgeschenke stattdessen verzichten. Meine Mama musste leider. Ja, ich meine, ich habe das ja gesagt. Das ist doch fahrlässig.
Du wirst
doch
wohl zu deinem Wort stehen.
Absolut, du auch. So, dann haben sich Peter und Jutta gemeldet, bezugnehmend auf die letzte Folge, in der es auch um Boomer geht. Bei Jutta habe ich mich schon entschuldigt. Also die beiden kennen sich nicht, ne? Also die
ach, das
haben sich getrennt.
Wie Pärchen.
Ja, genau. Die haben sich getrennt gemeldet. Es verbindet sie beiden nur, dass sie in der Boomer-Generation beheimatet sind, sich aber von Klischees abgrenzen wollen. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte gehofft, dass das so ein bisschen rüberkommt, dass wir Boomer-Klischees in der Folge komplett zerlegt hätten.
Dachte
haben
ich
nicht
auch.
So komplett geklappt, aber dann sei auch hier nochmal gesagt, Anti-AKW-Bewegung, Feminismus, Bongrauchen, The Smiths, das haben alles die Boomer erfunden. Nein, aber wirklich die heute 55- bis 70-Jährigen, die sind viel besser als ihr Ruf. Das sei hier nochmal gesagt. So, und dann gibt es noch ein paar Top-Ideen für die nächsten Folgen.
Oh, her damit.
Ich weiß gar nicht, von wem es kam. Flirten lernen. Das finde ich,
das find ich
ein
auch
sehr
gut.
Gutes Thema. Zuckerschnute.
Ja, mein Augenstern. Aber das machen wir dann, wir müssen uns dann irgendwie überlegen, wie wir es anders machen.
Anders gibt, flirten.
Wie wir anders flirten, ja. Genau.
Okay, ja, wir überlegen uns
ja.
Das.
Weißt, was kannst du flirten?
Weißt du, was mich im Internet immer schon so wahnsinnig aufregt, wo ich gerade nach einem schönen Wort für dich gesucht habe, wenn dann in so Kommentaren über zum Beispiel ein neues Foto oder so, wenn du irgendwie ein neues Foto von dir gepostet hast und du siehst, dass es da Leute sowas kommentieren wie, du Schöne, das ist für mich die größte Red Flag.
Andererseits weißt du jetzt Account natürlich sofort. Auch, dass du nicht nur mich, sondern auch alle Hörerinnen und Hörer des Lexikons inoffiziell dazu aufrufst, bei deinem nächsten Insta-Post, du Schöne, du Gute, du Zarte drunter zu schreiben. Ich freue mich. mich jetzt schon drauf. Ist mir scheißegal, was du postest, auch wenn es Bild von deinem Garten ist. Ich schreibe drunter, du Schöne.
So, ja, hätten wir das auch. Und dann kommen wir noch mal zu einer Mail von... Wer ist es denn hier, der gemailt hat? Du wirst es wissen. Und zwar, folgende Themen werden hier zur Diskussion gestellt. Wie plane ich mein Leben langfristig?
Oh Gott.
Wie kann ich kochen lernen? Wie überwinde ich meine Kochunlust? Finde ich gut mit dem psychologischen Ansatz.
Da bin ich an Bord. Ich habe ja jetzt eine neue Küche. Immer noch kein Bock zu. Ja.
Ja.
Oh, don't get me started mit meiner Küchengeschichte. Ja. Aber immer noch kein Bock zu kochen. Von daher, ja.
Okay. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns sowas schreibt. Und wir nehmen das auch mit, weil wir brauchen Themen. Wir freuen uns richtig.
Ohne Themen.
Ich übertreibe das immer so. Ich schneide mir das dann nachher immer raus, wenn ich sage, wie sehr ich mich dem freue. Das schneide ich nachher immer raus, weil ich es so albern finde.
Aber du meinst es doch.
Es kommt von Herzen, aber es klingt irgendwie unecht. Wir dazu.
Ja. Ach so, und wie immer... An dieser Stelle, und auch das würde ich mal gern rausschneiden, weil es so anbiedernd klingt, aber wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bewertet, also ausschließlich positiv bitte. Und wenn Kritik, dann konstruktiv und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Sprecht uns an, wir können über alles reden.
Sprecht uns lieber auf der Straße an, ja. Genau, da kriegt der Chef das nicht mit.
Okay, kommen wir zu dem Teil der Folge, wo der Fußball nochmal das sein darf, was er eigentlich sein sollte. Unterhaltung, Austausch von Besserwissereien und ein Grund, mitten in der Woche um 14 Uhr ein Bier aufzumachen. Wir haben eine Umfrage in der NDR Sportredaktion gemacht. Und Anne, ich habe das alles ausgedruckt und ich würde dir eine Hälfte geben.
Ja, okay, dann machen wir es so.
Oder wie möchtest du es?
Oh, wie Quartett.
Ja.
Na, super.
Wir haben der NDR Sportredaktion einen Umfragezettel geschickt.
Okay, komm, wir spielen das wie Quartett. Also wir gehen so ein bisschen die...
Du musst ja nicht alles vorlesen. Nee, kannst ja was Schönes raussuchen.
Welche deutsche Spieler sollte man auf dem Zettel haben? Ich habe hier Musiala und Kimmich.
Mit Begründung oder einfach nur so?
Mit Begründung. Willst du hören? Mhm. Musiala, schwer gehyptes 19-jähriges Wunderkind von Bayern München, spielt unbeschwert und gleichzeitig sehr reif.
Was haben die da von mir zitiert?
Die haben sich von dir ein paar Anregungen geholt. Gibt genau zwei Varianten. Entweder wird der Superliebling oder man sieht gar nichts von ihm. Man denke an Mario Götze und möchte ihm fast Letzteres wünschen. Okay. Wen hast du?
Antonio Rüdiger.
Sticht. Weiß ich nicht, aber ich bin ja Quartett. Den kenne ich.
Der wird hinten der Abwehrboss sein. Außerdem dürfen wir alle gespannt sein, welche Rolle Mario Götze, das sticht, bei dieser WM spielen wird.
Okay. Wer hat das Zeug zum WM-Darling? Mhm. Da habe ich wieder Musiala. Er ist erst 19 und außerhalb der Spiele noch so schüchtern und zurückhaltend, aber auf dem Platz... Jetzt kommt's. Aber auf dem Platz so trickreich, so frech, so cool, dass man ihn einfach lieb haben muss.
Und das ist aber, das hat bestimmt eine Frau geschrieben, oder?
Nein.
Nein, okay. Ich habe auch einmal Musiala, Teenage Power für Hansi, das gefällt mir gut.
Oh, das klingt aber auch ein bisschen wie ein Porno.
Dann habe ich nochmal Musiala, der Bayern-Messi, angeblich jetzt schon eine 250 Millionen wert und liebenswert fußballtrottelig. Jetzt habe ich schon, das interessiert mich, das könnte interessant werden. Und ich habe noch Mario Götze und was Neues, Christian Günther vom SC Freiburg. Der wird sich in die Herzen spielen und reden mit seinem badischen Dialekt. Manchmal an den Freiburg-Trainer Christian Streich.
Bis in welche Runde kommt die deutsche Mannschaft? Na, das interessiert mich fast am wenigsten von den Fragen.
Ich habe ja Halbfinale, Platz 3, Finale. Naja gut, da ist alles dabei.
Hier ist alles dabei. So, welcher Satz entlarvt jeden Fußballidioten?
Wann spielt Italien?
Gut, das haben wir schon gelernt. Nicht mit.
Das spielen wir nicht mit.
Genau.
Du?
Wie lange dauert heute die Halbzeitpause? Ach, das fragt doch keiner. Fragen das Leute? Aus Gag vielleicht?
Taktik wird völlig überschätzt. 11 Freunde müsst ihr sein.
Genau. Außer also Leute, die sagen, ach mir egal, wer gewinnt, Hauptsache alle haben Spaß. Hauptsache alle genießen das Spiel und haben eine gute Zeit.
Da könnte ich sogar zuhauen. Also das würde selbst mich aggressiv machen, auch wenn es mir scheißegal wäre.
Ich bin ja auch kein Profi, aber ich habe mal ein ziemlich spannendes deutsches Spiel geguckt und dann saßen auch so ein paar, entschuldige, dass ich sagen muss, aber es waren nun mal Frauen, so, saßen ganz vorne, haben auch mitgefiebert, nach Deutschland Tor geschossen, haben sich gefreut und dann in der Wiederholung wurde das nochmal gezeigt, in Zeitlupe, haben sich nochmal gefreut. Sie dachten, es wäre schon das 2-0.
Das ist wie bei den Teletubbies.
Ja. Nein, das ist die Wiederholung.
Das ist, wenn sie sich kennen, dann nochmal freuen, weil dann passiert, weil sie das schon kennen. Jetzt war es ein Hit. Am Anfang war es noch ein Newcomer, aber dann war es schon ein Hit. Ja. Da haben sie sich nochmal richtig gefreut.
Ja.
Dann machen wir meine Lieblingsrubrik, okay? Mit welchem Satz kann man Fußballexpertise simulieren? Das ist wichtig, jetzt würde ich mitschreiben.
Ja, pass auf. Ich habe hier... Wahnsinn, der Musiala. Guck mal, den Namen kennen wir schon. Wahnsinn, der Musiala. Wie der spielt, total unbeschwert, aber auch echt reif für sein Alter. Es scheint wirklich ein Ding zu sein, dass der wahnsinnig reif spielt für sein zartes das Alter. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben.
Bei mir auch.
Das kann ich mir merken. Hast du einen?
Ich bin gespannt, ob sich Flick eher für ein 4-2-3-1 oder für ein 3-4-3 entscheidet.
Aber da bin ich auch tatsächlich gespannt, wofür der sich entscheidet.
Und auch gut ist, einen echten Mittelstürmer haben wir ja nicht, außer vielleicht Niklas Füllkrug. Und darf ich mein Highlight, meinen allerliebsten Satz vorlesen?
Ja.
Kommt von Thomas Lührweg, vielen Dank. Frankreich hat die deutlich reifere Spielanlage. Ich liebe es einfach. Ich sage es einfach dauernd zu allem jetzt.
Aber das kann man sich auch gut merken.
Ja, genau.
Oder tätowieren nach der WM.
Vielen Dank. Ina Kast, Thomas Lührweg, Doreen Strasters. Wen hast du noch?
Claudia Hogestrat, Alexander Bleik.
Das war toll. Vielen Dank, dass ihr uns an eurer Expertise habt teilnehmen lassen. Und dass ihr so nett wart, uns nicht für komplett bescheuert zu erklären. Habt ihr vielleicht hintenrum, ist uns aber egal.
Und das ist das Fazit.
Wollen wir mit dem ernsten Teil anfangen?
Ja, das wärst ja dann du.
Menschenrechte, LGBTQI, Arbeitsmigration aus Katar macht eine WM keinen demokratischen Staat. Aber durch die öffentliche Aufmerksamkeit sind einige Bedingungen doch etwas besser geworden. Klimaneutrale WM ist leider eine Lüge. Vielleicht gelingt es im Nachhinein mit Aufforstung, Investitionen in umweltfreundliche Technologien und so die Umweltbilanz ein bisschen aufzubessern. Aber trotz aller Kritik, weil im kleinen Land Katar die Reisewege relativ übersichtlich sind, steht es im Klimavergleich zu anderen Sportgroßveranstaltungen tatsächlich noch recht gut da. Ja, die FIFA ist eine Katastrophe. Und wenn ihr diese WM nicht kritiklos hinnehmen wollt, könnt ihr zum Beispiel die Sponsoren boykottieren.
Habt ein Auge auf Musiala und Moukoko. Das sind die vielversprechendsten, spannendsten Newcomer. Musiala spielt auch einfach unheimlich reif und unbeschwert. Das wollen wir alle nicht vergessen.
Ja, obwohl er erst 19 ist.
Genau, spielt so reif schon. Viele freuen sich aber auch über The Return of Mario Götze und vielleicht das ein oder andere bisschen politischere Zeichen von Leon Goretzka. Folgende Mannschaften werden wir laut Claudias Vorhersage in den finalen Runden sehen. Frankreich, Spanien, Deutschland, Niederlande, Brasilien, Argentinien und vielleicht als Überraschung nochmal die Dänen. Man darf auch als Quereinsteiger noch Fußballfan werden und man darf auch Turniere gucken, selbst wenn man kein Kicker-Abo oder eine erfolgreiche Vergangenheit in der C-Jugend des SC Vorwärts Wacker hat.
Vielleicht gibt es da wie so eine Bubble-App, dass man sich das alles drauf schaffen kann, die letzten 50 Jahre. Frankreich hat die deutlich reifere Spielanlage.
Absolut. Steffi, für dich nochmal Nachspielzeit und Verlängerung ist nicht dasselbe.
Ah ja, danke. Bin ich jetzt nochmal dran?
Mhm.
Deutschland kommt bis in irgendeine Runde. Das habe ich von unseren Experten aus dem NDR-Team
ausgewertet, ne?
Ausgewertet.
Und Italien spielt nicht mit.
Das musst du mir noch ein paar Mal sagen, weil ich glaube, da werde ich nochmal wankelmütig.
Okay.
Und warte auf dich. Was machen eigentlich die Italiener jetzt in der Zwischenzeit? Haben die da irgendwelche anderen Pläne?
Vielleicht sind die auch im Urlaub, so wie deine Dänen.
Das ist natürlich möglich. Das weiß man, die Italiener, die fahren immer im November, Dezember, da sind die nicht da. Das ist ja ganz klar.
Da können die nicht.
Da können die nicht.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Mich macht es nachhaltig traurig, Steffi, dass du seit Jahren eigentlich nur einen Wunsch zu Weihnachten hast und der dir einfach nicht erfüllt wird.
Du streust Salz in meine Wunden, jetzt kurz vorm Fest, aber vielleicht können wir diesen Wunsch nochmal hier an offizieller Stelle nochmal.
Ich spiele auf die Puschen an.
Ja. Ich wünsche mir Puschen. So ein paar Hausschuhe. Ich kaufe mir dann immer so billige, weil ich ja keine richtigen Puschen kriege. Kaufe ich mir dann billige Hausschuhe. Und alles, was ich kriege, sind sehr romantische Geschenke. Schmuck zum Beispiel, Gerde Schmuck oder andere gut gemeinten Dinge. Zwischen bin ich mit Gold behangen wie Moneyboy, habe aber sehr kalte Füße.
Immer
sehr
noch.
Sehr kalte Füße, ja.
Ein gutes Geschenk zu machen, das ist für manche ja etwa so schwer wie den G-Punkt zu finden. Gibt Leute,
oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den Vergleich hier so stehen lassen kann. In dem Zusammenhang.
Es gibt ja Leute, die lesen anderen Menschen jeden Wunsch von den Lippen ab, die führen Merklisten über potenzielle Geschenke, denen gelingt so eine Mischung aus Überraschung, Wertigkeit und emotionaler Geste. Und dann gibt es Leute, die sind schon mit dem Kauf eines Gutscheins überfordert oder besorgen ihre Geschenke wahlweise am 23.12. bei der örtlichen Tankstelle.
Ich weiß nicht, welche Emotionen hast du Leuten gegenüber, die schon im März sich so eine Liste machen und aufschreiben, was sie.
Ich mache das manchmal auch tatsächlich.
Gut, behalte ich das für mich.
Behalte mal
Gefühle
für dich.
Ich
schreib's auf. Schreib's dir mal auf. Und genau.
Steck's in den Sorgenfresser. Ja. Gut, damit ihr nicht zu denjenigen gehört, die Heiligabend mit einer Dose Pilz, einem Duftbaum oder sogar mit leeren Händen dastehen, leisten wir rechtzeitig Erste Hilfe. Wie finde ich das perfekte Geschenk? Das ist die Frage im nächsten Flexikon. Zum Beispiel, in meinem Fall, kann man einfach zuhören, was ich sage. Wäre eine Möglichkeit.
Du äußerst ja wirklich sehr deutlich Wünsche.
Gut. Anna, hast du schon mal ein Geschenk bekommen, wo du sagst, nee, also...
Ja. Was denn? Ich habe mal einen Weggläser bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Kannst du dir vorstellen, wie ich was einwecke?
Aber sind die jetzt besonders dekorativ?
Nein, es waren einfach Einweggläser.
Und warum? Also ich meine, da muss man ja, man gibt doch dann so einen Satz mit, guck mal, habe ich mir gedacht, das wäre mal ein schönes Hobby für dich. Oder du wächst doch so gerne ein. Oder habe ich dich verwechselt, dass man irgendwas sagt.
Ja, ich glaube, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, die Person, die mir das damals schenkte, mochte mich nicht besonders.
Ah.
Und das war, glaube ich,
War es eine Schwiegermutter?
So in die Richtung, fast. Okay. Es war eine Stiefmutter. Und ja, ich glaube, das war ihr Weg, mir zu zeigen, du gehst mir am Arsch vorbei. Hier ist eine Kiste voller Einweggläser mit dir. Da habe ich mich ganz doll nicht drüber gefreut.
Weißt
du?
Das ist jetzt die erste, ach ja gut, aber weißt du, das ist jetzt die erste Folge, wo wir nicht über dein Geschenk bisher noch gesprochen haben, denn ich habe dir zu deinem Geburtstag, abgesehen von einem Fanschal, Tickets für die Lebensfreude-Messe geschenkt. Und jetzt wird es endlich soweit sein.
Ja, und es haben schon mehrere Leute mich bei Instagram angeschrieben, die das, glaube ich, falsch verstanden haben.
Ehrlich?
Ja, wir haben ja im Podcast auch drüber gesprochen und die schrieben dann, sie freuen sich auf die Lebensfreude-Messe-Folge. Nein, 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 nein. Wir machen keine Folge dazu, aber es würde
ja, aber
eigentlich
wir machen schon
viel
Foto.
Ja, wir machen schön
ein
bisschen.
Wir gucken mal, ob wir da nette Leute kennenlernen.
Ja.
Vielleicht, ob wir ein bisschen Lebensfreude mitnehmen.
Vielleicht
oder
schmeißen wir auch mal ein bisschen die Sprachmemos auf unserem Handy an und bringen auch ein bisschen Begleitmaterial mit. Können wir mal gucken.
Hast du schon erwähnt, dass wir uns, was wollten wir nochmal machen mit der Gebärmutter, ne?
Wir können unsere Gebärmutter ausspülen oder
dekorieren.
Genau, oder ad acta legen, ich weiß wirklich nicht. Aber wir können da Sachen mit unserer Gebärmutter machen. Und ich habe ja gerade zu dir gesagt, ich werde die Lebensfreude-Messe nicht verlassen, ohne ein schönes Makramee gebastelt zu haben.
Ja, und wir wollen auf jeden Fall auch Geschenke mitbringen. Stay tuned. Ihr werdet dieses Jahr der geilste Schenker unter jedem Weihnachtsbaum sein. Oder die geilste Schenkerin.
Genau, Steffi, du Schöne.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Aus deinem Mund, jetzt bin ich ganz ambivalent. Wenn ich das irgendwo lese, werde ich nur aggressiv. Bei dir weiß ich jetzt nicht, wie ich mit meinen Gefühlen haushalten soll. Also, in 2 Wochen erfahrt ihr, was ihr schenken müsst. Wir gehen übrigens gemeinsam an und ich, das kann ich schon mal sagen, Geschenke basteln. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, ich mich nicht. Aber das machen wir trotzdem.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Willkommen im Forever Club.
Hier wird niemand mit Seidenhandschuhen angefasst. Hast du das verstanden?
Irgendwann triffst du eine Entscheidung darüber, wer du bist, was du vom Leben willst.
Was ist deine Geschichte?
Mika, ehrenamtliche Schulabbrecherin. Aber was, wenn du gar keine Wahl hast?
Alter, was machst du da?
Verdammt, da ist ein...
War es Schicksal, dass ich sie getroffen habe?
Oh, no!
Ich kenne die Antwort nicht. Noch nicht.
Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm.
Was passiert hier wirklich? Seid ihr real? Aber eins weiß ich. Am Ende entscheide ich selbst über mein Schicksal. Hey, ich bin Mika und ich habe eine Gabe. Das ist meine Geschichte. Forever Club. Auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.